Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zum US-Wahlrecht. Wir haben es ja ein bisschen geteilt und ja, wir kommen jetzt zu den Folgethemen. Und ja, Marc, ich übergebe mal an dich.
Ja, ich wollte mal an dich und an unsere Hörer mal eine kleine Quizfrage stellen.
Ah, leg mal los.
Sag mir doch mal, wer stellt sich denn zur Präsidentschaftswahl? Welche Kandidaten?
Ach, alle? Also, ja. Da bin ich. Warte mal, Trump und Pence?
Ja gut, nee, also ich meine jetzt nur die Hauptkandidaten, nicht den Vize sozusagen. Ach so. Also wer sich als Präsidentschaftskandidat wählen lassen will.
Naja, man hört ja nur zwei, ne? Man kennt Trump, genau. Und Biden, ja. Ne? Aber einer ist doch ausgestiegen kürzlich, ne? Einer hat doch das Segel gestrichen, das sind doch nur noch die zwei, oder?
Meiner Meinung nach sind es immer noch vier.
Echt? Aber einer hat doch wegen Finanzierungsschwächen, ist doch schon raus. Aber sag mir mal die vier. Also er würde...
Also der eine, als ich das gelesen hatte, dachte ich eigentlich, das ist ein filmreifer Titel. Rocky de la Fuente.
Den würde ich schon wählen. Oder also, Rocky würde ich wählen.
Rocky de la Fuente. Also das ist doch schon mal,
das ist wie Musik.
Schon mal ein Name, ne? Ja? Das Kuriose dabei ist bei ihm, der ist auch Republikaner. Er tritt auch für die Republikaner an.
Aber für eine andere Partei innerhalb der Republikaner.
Das habe ich so nicht rausbekommen. Er ist in der gleichen Partei wie Donald Trump, wurde gesagt. Also,
Aber ich dachte mal, die haben mal so einen Vorentscheid und dann stellen die einen Präsidenten raus. Also einen zur Wahl. Ja,
Donald Trump macht keine Vorentscheide. Er macht die Entscheidung. Ja. Naja, also das ist ein mexikanisch-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker. Sein Slogan, und ich hab jetzt gar nicht so rausbekommen, weil normalerweise haben sie ja immer ihre Slogan, so Obama, yes we can, ne?
America first.
America first.
Obwohl ich ja bis heute
America
glaube,
great again oder so, ne?
Ich glaube aber, America first hat Trump wirklich aus House of Cards geklaut.
Ja, aber von Biden, den kenne ich auch nicht. Weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Wahlspruch heißt bloß nicht Trump. Also ich glaube...
Ja, das würde ja reichen. Also, aber sein Slogan hier von dem Rocky de la Fuente, toller Name, also The Choice for Change.
Ja, Change ist ja auch immer ein Thema.
Ja, also er ist 65 Jahre alt und ist für die Verbesserung des Gesundheitssystems und Reform der Migrationspolitik. Und er betont die Relevanz von Einwanderung für die USA, aber dass man sie auch begrenzen muss. Und also, dass Einwanderer auch wichtig sind. Okay, das ist der eine. Viel mehr habe ich da jetzt auch nicht mich rein vertieft. Ja. Die zweite ist eine Frau sogar. Joe Jorgensen, also beides mal vorne mit J vorne geschrieben. Jo Jorgensen ist eine Kandidatin der liberitären Partei. Ja. Also den Liberalen sozusagen. Ja. Vertritt den Liberalismus im wirtschaftlichen Bereich und strebt ein System an, das die Wirtschaft lediglich dem freien Markt und nicht staatlichen Regulierungen unterwirft.
Das ist auch, ja, da kommen wir, oh ja, schön, schöner Ansatz. Da kommen wir nachher noch zu den Wahlkampfthemen. Das ist nämlich auch immer so ein ganz komisches Ding, dass da immer wieder dieselben Grundsätze eigentlich in den Raum geschmissen werden und jeder Kandidat so tut, als hätte er jetzt ein neues Wahlprogramm entwickelt. Ja. Interessant. Ich wusste gar nicht, ja gut, okay, es gibt diverse Strömungen, obwohl ja nur zwei Parteien, nämlich die Republikaner und die Demokraten, eigentlich die Wahl des Präsidenten unter sich ausmachen.
Ja.
Es gibt ja eine Green Party, eine so und so Party und es gibt ja verschiedene Parteien oder Liberation Party und so. Also die gibt es ja, die haben bloß halt, die können halt nicht auf einen Zweig kommen, dass sie da irgendwas gefährden. Nee.
Ich wollte nur noch sagen, also sie will die Steuern reduzieren, ist eine 63-jährige Doktorin der Psychologie und strebt einen neutralen Staat an. Vorbild ist die Schweiz. Sie will zwar bewaffnet, aber unparteiisch als Staat sein. Das ist, ja, deren Ziel. Also ich hatte jetzt nicht nochmal gehört, so wie du sagst, ob da jemand raus ist. Also weil so wie du sagst, man hört nichts von ihnen. Hm. Im TV-Duell spielen die beiden keine Rolle. Es wurden nur Trump und Biden eingeladen.
Vielleicht ist das auch so ein Ding, um so eine wirkliche Demokratie sozusagen noch zu untermauern, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier wir haben ja mehr Kandidaten als die beiden. Also kann man beiden sagen, das ist blöd, wenn man der eine so heiß war. Das ist schwierig.
Einer von beiden ist ein Trampeltier.
Aber Rocky de la Fuente hat meine Stimme. Also ich bin ziemlich, er ist schon ziemlich weltbewegend. Das ist schon, also our president, Rocky de la Fuente. Das ist doch einfach geil. Der Mann ist doch super, den möchte ich einladen. Der ist einfach klasse.
Dun, dun, dun.
Ja, der hat sein eigenes Titellied, ohne mal die Macht zu haben. Geil.
Hammer. Ja.
Der könnte auch, wahrscheinlich kommt er damit auch auf die Bühne. Also ich würde es machen. Aber wenn mir Survivor die Rechte dafür gibt, würde ich es machen.
Darauf wollte ich halt auch hinaus, dass man von denen überhaupt nichts hört. Und halt auch nur dieses bekannte Zwei-Parteien-System, was man den Amerikanern weiß macht, ihr habt eigentlich nur zwei Parteien. Mhm. Und bei uns, sowas wie eine grüne Partei.
Ja, die haben eine Green Party, aber die kommen halt nicht auf den Zweig, dass die in einem Bereich, wir kommen jetzt, ist ja ein schöner Übergang zu der Wahlkampf- oder der Parteienfinanzierung. Wir haben ja in den USA das Problem, du kannst ja nur bekannt werden und einen Wahlkampf führen, wenn du genügend Geld zusammenkriegst.
Ja.
Und wir haben ja in der letzten Sendung gesagt, die 2016er Wahl hat einen Gesamtumfang von 2,1 Milliarden, nochmal zur Erinnerung, und ein Parteitag kostet 120 Millionen. Das sind natürlich diese Großen, die auch im Fernsehen kommen und so weiter. Mhm. Wenn du es nicht schaffst, auf eine gewisse Größe zu kommen, dann wird es auch nicht im Fernsehen gezeigt und dann bist du auch einfach nicht existent. Und wie du sagst, die sind im TV nicht vorhanden, das sind blinde Kandidaten, die sind einfach nur da, also das sind so wie Strohpuppen, die laufen so nebenher, das ist so der beim Bowling der Kegel Nummer 10, der steht halt da, den will man eigentlich nie haben, weil der bleibt immer stehen.
Ich weiß aber nicht, was die überhaupt für einen Einfluss auch noch auf regionaler Ebene so wenigstens haben.
Was haben die überhaupt für eine Motivation, das zu tun, wenn sie nicht stattfinden?
Ja.
Also gut, jetzt kann man sein, vielleicht ist das was für die Vita, ich war mal Präsidentschaftskandidat, wie erfolglos das war, steht ja nirgendwo. Ne?
Ja.
Vielleicht ist es das. Aber auch die müssen, das Schlimme ist ja, auch die müssen Geld sammeln.
Ja,
auch die müssen dieses ganze Spiel mitmachen. Und
aber gibt es denn da nicht trotzdem auch wieder irgendwo eine andere Lobby, die sich sagt, naja, ich springe jetzt nicht bei den Demokraten oder bei den Republikanern auf, sondern wenn wir jetzt hier, nehmen wir es mal die Grünen, also eine Ökopartei quasi, was ja zwar bei beiden Parteien irgendwie mit drin ist, aber dass man sich das so hervortun will. Und da gibt es ja genügend Organisationen, sei es auch wie Greenpeace und so, die dann sagen würden, okay, dass man da was fördern könnte. Aber es klappt irgendwie nicht. Also
ja. Ich glaube, im System ist es so, der Punkt ist, die ganze Finanzierung läuft ja über zwei große Blöcke. Der eine Block ist die sogenannte Hard Money und die Hard Money sind die Direktspenden. Also du kannst einem Kandidaten Geld spenden. Nachteil in Anführungsstrichen, eine Einzelperson darf nicht mehr als $2,800 spenden. Das ist begrenzt, gesetzlich. Da gibt es mal eine Grenze, komischerweise.
Ja.
So.
Aber da siehst du mal, wenn die da eine Milliarde brauchen.
Firmen dürfen eigentlich gar nicht spenden.
Ja, das ist so, noch kurioser.
Bis zu einem Gerichtsverfahren, wo man gesagt hat, ja, aber eine Firma darf doch dieselbe freie Meinungsäußerung tätigen wie ein Mensch. Warum sollte sie das denn nicht dürfen? Also finanzieren Firmen die Werbespots.
Ja, so. Das ist ihr Ausdruck der Meinungsfreiheit. Ja.
Genau. Und da gibt es dieses Soft Money, also Hard Money war die Direktspende und Soft Money ist über Organisationen. Und bei Organisationen hört man oft von sogenannten Super PACs.
Mhm.
Super PACs sind halt Organisationen, die Geld sammeln und es gibt einen Teilbereich der Soft Money, die sogenannte Dark Money, und Non-Profit-Organisationen müssen zum Beispiel die Spender ihrer Einzelspenden nicht benennen.
Ja.
Also kann man eine Non-Profit-Organisation vorschalten, die Geld sammelt, plötzlich 60 Millionen hat und dieses Geld als Non-Profit an einen Super-PAC spendet.
Hm.
Und so hat der Kandidat plötzlich 60 Millionen auf einen Schlag. Er muss nicht klar machen, wo das Geld herkommt. Er muss nicht die Verteilung, du kannst gar nicht nachvollziehen.
Ist das nicht eigentlich ein prima Geldwäschesystem?
Natürlich ist es das. Das also weiß man auch. Das weiß man auch. Dieses System ist nachteilbehaftet, das wissen die Amerikaner. Aber mit Nachteilen leben sie. Wir brauchen gar nicht, wir haben in der Vorbesprechung das Thema gehabt, zum Beispiel diese Pannen durch die Wählerregistrierung.
Ne?
Ja. Mit Pannen kannst du denen nicht mehr kommen, weil das ist für die alltäglich. Diese Dark Money-Geschichte, die setzen sich hin und sagen, es gibt übrigens staatliche Zuschlüsse. Du kannst staatliches Geld für den Wahlkampf beantragen. Mhm. Die sind aber derartig gering. Damit könnten die nicht mal die Ballons bezahlen. Also da komme ich gar nicht mit auf den Grünen. Das funktioniert für mich alles nicht. Auch in Deutschland wird gespendet an Parteien. Ne? Mhm. Das ist also auch in Deutschland nicht ungewöhnlich. Ja. Auch wir haben, aber da gibt es ganz klare Regelungen. Da gibt es zum Beispiel auch, es darf nur unbar. Der Spender muss immer bekannt sein.
Ja.
Also da gibt es ganz klare Zuflüsse, da hat es ja auch in den Schubladenaffären der CDU, wir wissen alles, also es hat ja auch schon Spendenaffären gegeben.
Bei fast jeder Partei.
Bei fast jeder Partei und man hat auch das Gesetz immer wieder nachgebessert und die einzige Nachbesserung, lustigerweise, die man im US-Wahlgesetz gemacht hat, war nach Watergate.
Ja.
Also da hatte man mal nachgebessert, weil man gemerkt hat, ui, da hat man uns aber, also die Absprachen und diese ganze Hinterzimmergeschichte, die Watergate aufgedeckt hat, da hat man gemerkt, es läuft jetzt nicht alles perfekt, um es mal ganz nett zu sagen. Die Wahlkampffinanzierung, wie gesagt, über diese Superpacks, man muss sich klar machen, das ist halt wirklich Schwarzgeld.
Ja,
da ist wirklich nicht der Spender bekannt, da können jeder Einfluss auf die Politik nehmen und man muss sich ja mal klar machen, die Leute, die da groß reingespendet haben, die werden sich schon melden bei ihrem Kandidaten. Hm. Und einer der Großspender zum Beispiel, das ist auch bekannt und deswegen sieht man ihn noch so oft vor dieser lustigen blau-grauen Tapete. Donald Trump lässt sich nicht nehmen, mindestens zwei Veranstaltungen bei der NRA, bei der National Rifle Association zu machen und für den zweiten Zusatzartikel zu werben und ihnen klarzumachen, dass er den auf keinen Fall canceln wird. Mhm. Da kommen wir auch noch zu der Bedeutung, weil das ist ein Thema der Wahlkampfthemen. Also, da wird ja viel gemacht. Ne, da ist ja auch irgendwie, aber man muss sich klar machen, denen sind Pannen im Betrieb normal.
Mhm.
Und es gab Interviews, man hat Leute in Florida oder in Kalifornien und man hat in diversen, also Kalifornien zum Beispiel ist ja ein sehr demokratisch geprägter Staat. Da hat man da so in der IT-Lasszone und bei den Leuten, die eigentlich typische Demokraten wieder gefragt und die haben gesagt, nein, ich habe Trump gewählt. Und hat mir gesagt, wieso denn? Naja, er war der Unterhaltsamere.
Ja,
also wir müssen uns klar machen, Politik funktioniert dort anders.
Hm.
Ja, es ist, also wir können nicht mit unseren Maßstäben an die amerikanische Politik gehen. Dazu sind wir zu ernst mit diesem Thema und die manchmal eben nicht. Ob das richtig ist. Wir können uns jetzt darüber streiten, wie richtig das ist.
Klar, wir können uns auch nicht ganz frei machen von Bewertungen, ob wir nur Angela Merkel besonders cool finden oder also wie die Außendarstellung ist. Man sieht trotzdem das Gesicht und so, aber bei uns ist doch noch ein bisschen mehr der Inhalt dann im Vordergrund.
Möchte ich auch nicht für jeden Wähler jetzt die Hand ins Feuer legen,
ob der
Inhalt immer Thema ist. Ich glaube, dass 80% der Leute Wahlprogramme nicht kennen und ganz oft auch Richtungswahl machen. Also die Partei lieber als
das,
die.
Das auch.
Und da sind die Amerikaner uns ähnlich und da werfe ich keinen Stein, weil ich glaube, die tun etwas, was ganz viele Menschen auf der Welt tun. Auf der anderen Seite.
Aber sie treiben es halt noch mehr auf die Spitze als uns.
Da werden wir, wie gesagt, bei den Wahlthemen werden wir das ganz klar sehen. Was mich wundert, ist, dass man sich so eine Pannenkiste schafft oder eine Möglichkeit schafft und auch nicht die Gefahr kennt. Ich hatte es im letzten Jahr angekündigt, wir werden darüber zu kommen. Was mich wundert, ist die Wahlform und die Abgabeform der Stimme, Wahl über Maschinen. Wenn du die Wahl hättest, du kommst jetzt in dein Wahllokal hier in deiner Wohngegend und die sagen zu dir, na, sie können jetzt in die Wahlkabine, können auf den Zettel ankreuzen oder sie können an den Computer. Man hat es, glaube ich, in Deutschland sogar schon probiert, ne?
Ja.
Gab mal so ein Testfeld. Ah, ich weiß es jetzt nicht zu 100%. So, man gibt dir das offen. Würdest du dich für eine Sache ganz sicher entscheiden? Also würdest du sagen, klassisch der Zettel oder der Computer? Meine Frage zielt ein bisschen auf das Vertrauen ab. Aber
mein Vertrauen ist dann auch mehr auf das, was halt wie damals schon auf Papyrus sozusagen, was man heutzutage immer noch nachlesen kann, dass man es nochmal nachvollziehen kann. Und
Tatsache ist eins, ne? Wenn die Ägypter schon einen USB-Stick hatten, ist der weg. Ja. Aber der Papyrus ist da.
Ja, ja, ja. Und beziehungsweise, ob da nicht ein Virus drauf ist, der irgendwas umprogrammiert hat.
Das ist der Punkt. Und da kommen wir nämlich, da sind wir im Thema Vertrauen, nämlich genau deshalb frag dich.
Ich meine, hast du Vertrauen in Glücksspielautomaten?
In Deutschland sind die relativ gesichert, wie die Gewinnquote ist. Aber
du hast recht. Aber dahinter steht jemand, der will damit Profit machen. Mhm. Dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die versuchen, irgendwas dann zu manipulieren, steht für mich außer Frage.
Am Ende gibt es Gier. Das ist immer so. Ja? Der Punkt ist, genau das ist der Punkt. Und da wundert mich, dass die Amerikaner ganz großflächig über Maschinen wählen, über Computer wählen, obwohl man weiß, jeder, der einen Computer hat, weiß, es gibt eine Virengefahr, es gibt eine Übermittlungsgefahr, also man könnte ja sein, dass das, was ich da mache, gar nicht übermittelt wird an irgendeine Zentrale und meine Stimmabgabe komplett sinnlos ist. Mhm. Es fällt auch keinem auf, ob das korrekt übermittelt ist, ob die richtige Übermittlung stattgefunden hat, ob das Gerät manipuliert wurde, ob nicht eventuell sogar Auslesungen stattfinden. Mhm. Also wir haben da schon eine Gefahr und mich wundert, dass man der so wissentlich entgegentritt.
Mhm. Und theoretisch ist ja dann auch, kann man ja auch sagen, wenn man jetzt noch nachvollziehen kann, wer wann zu welcher Zeit das Wahlbüro betreten hat, weil du musst dich ja sozusagen irgendwie auch registrieren, wenn das auch digital ist, sieht man, Markus Kuslinski hat um 10.45 Uhr das Wahllokal betreten und hat seine Registrierung da abgegeben.
Könnte man sogar gucken, welche Stimme
und,
zu mir passt.
Um 10.47 Uhr wurden insgesamt 2 oder 3 Stimmen nur abgegeben. Ja. Könnte man schon mal ziemlich genau eingrenzen, welche zu dir passt.
Oder noch schlimmer, lass 3 Leute zu der Zeit abgestimmt
alle haben. Alle haben das Gleiche?
Alle 3 haben das Gleiche.
Dann ist es eindeutig.
Eindeutig klar, alle 3 Republikaner oder Demokraten.
Genau.
Dann kann man sogar die Stimme demjenigen zuordnen, das darf gar nicht sein.
So. Das ist dann nicht mehr
geheim. Wo ist da ein Wahlgeheimnis? Genau.
Ja.
Das scheint denen auch egal zu sein. Also nur mal so zu unserem Thema, wir haben, um mal den Vergleich zu ziehen, in Deutschland dürfen Wahlzettel frühestens 60 Tage nach der Wahl vernichtet werden. Realität liegt ganz weit woanders. Der Bundeswahlleiter kann die Vernichtung anordnen, wenn klar ist, es gibt keine Manipulationsgefahr mehr.
Und es müssen auch noch einige andere da zustimmen.
Genau.
Also die Parteien dürfen nicht noch irgendwelche Ungereimtheiten gemeldet haben und so.
Genau. Es gibt so eine, das ist so ein bisschen wie eine Verein, wer bei einem Verein, bei einer Vorstandssitzung schon mal war bei einem Verein, das ist so ein bisschen eine Entlastung. Also man muss sich hinstellen und sagen, okay, der Bundeswahlleiter wird entlastet, der Landeswahlleiter wird entlastet, die anderen Sachen, es gibt keine Manipulation.
Wir können die Sachen.
Die Wahl gilt als abgeschlossen.
Ad acta legen.
So, und dann wird halt ein Protokoll fertig und fertig. Trotz allem dieser ganzen Vorgaben passiert die Vernichtung der Wahlzettel oft erst nach Jahren. Üblich sind so 1 bis 1,5 Jahre nach der Wahl entsteht die Vernichtung. Okay. Das heißt, man könnte nach jeder Wahl sagen, Moment mal. Hier Wahlkreis 321, da stimmt was nicht. Dann kann man Zettel aus einer Kiste holen und nochmal zählen.
Ja.
Und ganz klar mit den Protokollen, die abgegeben werden, abgleichen und sagen, hier, 1000 Wahlberechtigte, 330 für den, 500 für den, Rest verteilt sich auf, so und so viele Ungültige. So, dann hat man Protokoll zum Gegenlesen, kann sehen, okay, Zählfehler passiert, ja, nein.
Mhm.
Und viele Leute sagen oft, wenn man dieses Thema mal hat, so im privaten Kreis, sagen, ja, aber zählen, kommt Zettel zählen? Ja, aber in Deutschland in einem Wahllokal sitzen ja Wahlhelfer und die haben ja wahrscheinlich...
Bei Vorstand, Beisitzer, Protokollant. Also
und die haben ja ein politisches Interesse, was sie mitbringen, sonst würden sie die Tätigkeit nicht tun. Und auch die...
Es sei denn, die sind, so wie du, meinetwegen Beamter, die dazu verpflichtet werden könnten, ne?
Ja, egal. Aber auch ich habe ja ein politisches Interesse. Ich bin ja auch Wähler. So. Und
ja, aber bei dir könnte es sein, dass du verpflichtet wirst, obwohl du sagst, ich habe keine Lust zu wählen. Und, also Beamte, ja. Beamte oder im öffentlichen Dienst Tätige können dazu verpflichtet werden.
Natürlich, aber trotz allem passiert in einem Wahllokal eine ganz merkwürdige Dynamik. Nämlich, du hast da jemanden sitzen, dessen selber wählende Partei wäre die SPD. Daneben, die wissen das ja nicht voneinander. Daneben sitzt jemand, der würde gerne bei der CDU kreuzen, dann noch vielleicht noch ein Grüner, FDP, was auch immer. Mhm. Das heißt, da entsteht eine Dynamik, wo sich alle auf die Finger gucken.
Ja.
Und es gibt so gut wie keine Fehler bei den Auszählungen, weil man sich gegenseitig kontrolliert.
Ja.
Und weil es doppelt gezählt werden muss, weil natürlich auch
die Sachen müssen gemeldet werden. Und stichprobenartig wird dort, wo man es dann nochmal abgibt, nochmal
von
irgendjemand ganz anderen gegengezählt.
Genau. Also von daher, es ist ein relativ schlüssiges, einfach durchzuführendes System, kontrollierbar und bewährt. So, mit einer Fehlerquote, die eigentlich nicht nennbar ist. Und da fragt man sich, warum tut sich dieses Riesenland an, einen Nagel in eine Wahlkabine zu legen mit einer Pappkarte und die Leute sollen da ein Loch reinstoßen oder sollen an so einer Maschine stehen oder wenn es nicht Möglichkeiten gibt, die ganz anders liegen, die tausendmal besser sind. Also da will man nicht drüber hinaus, wie gesagt, bei der Finanzierung, das ist auch, wie gesagt, das hat in Deutschland auch Probleme gegeben, das haben wir nach und nach erst geregelt. Wir haben da auch eine Menge dran abbessern müssen, aber warum man über die Wahl, über Maschinen macht und sozusagen nach Erfahrung, wo man weiß, dass Russland zum Beispiel, dass Putin durchaus Interessen hatte, nicht Hillary Clinton zu bekommen.
Ja. Aber meine andere Frage, wie ist denn das? Also, wir hatten ja auch schon gesagt, bei uns wird nur an einem Sonntag, an einem Nicht-Arbeitstag gewählt und alle an einem Tag.
Genau.
Also, wenn wir hier Bundestagswahl haben, dann ist egal, ob du auf Norderney, Sylt, am Chiemsee oder sonst wo wohnst, Baden-Württemberg oder sonst wie, alle wählen am selben Tag in der Zeit von, dann haben wir 8 bis 18 Uhr, sind die Wahllokale geöffnet. Das ist in jedem Wahllokal gleich.
Ja.
Manche Wahllokale können nur dann früher schließen, wenn 100% Wahlbeteiligung erreicht ist, meinetwegen. Dann können die da vielleicht schon früher Feierabend machen.
Jetzt haben wir natürlich das große Glück, dass unser Land so groß ist, dass wir nur eine Zeitzone haben.
Richtig. Hm. Okay. Ja, das ist zwischen Hawaii und Florida ein bisschen was anders. Aber trotzdem könnte man auch dort das eigentlich an einem Tag regional irgendwie hinkriegen. Oder sollte man? Oder weißt du, ob das von Bundesstaat zu Bundesstaat die Wahlhelfer sozusagen weiterreisen? Geht bestimmt auch nicht, oder?
Nee.
Also, dass die Leute, die heute in Florida auszählen, am nächsten Wahltag in Texas sind oder so?
Hätte ich nicht gehört, wüsste ich nicht. Wäre auch komisch. Weil da wäre auch schon wieder eine Manipulationsgefahr. Man sollte ja genau diese Zählung auf relativ viele Köpfe verteilen, um halt nicht ein Interesse mitzuschieben.
Und warum kann man es denn nicht an einem Tag machen?
Ja.
Also, das wäre nur der einzige Grund, dass man sagen würde, okay, wir sind so ein großes Land, wir haben nicht so viele Leute, die helfen und zählen und deswegen müssen wir wie so ein Wanderzirkus halt weitergehen und dann kommen die Leute zum Wählen.
Wäre auch schwach, wenn man sagt, man hätte nicht so viele Leute zu zählen.
Gut, ja, okay. Wäre schwach, also, aber das wäre die einzige logische Erklärung für mich, warum man an so vielen verschiedenen Tagen wählen muss.
Und selbst in der Bundesliga müssen manche Spiele zeitgleich stattfinden, um nicht Manipulation zu erzeugen.
Ja, die letzten zwei Spieltage, ja.
Und selbst da macht man so etwas, ja, in einem relativ unwichtigen Bereich. Ja, bin ich auch nicht drin, aber auch Eingriff in dieses System ist leider Teil der Kultur, ist leider so. Wir haben in der letzten Folge angesprochen, dieses Wahlkreisschiebung. Gerrymandering heißt das. Da wird drüber bestimmt, alle 10 Jahre wird durch eine Volkszählung bestimmt, wer wie viele Menschen wo wohnen. Und dann werden Wahlkreise in ihrer Verteilung neu bestimmt. Das passiert durch den Senat. Und der Kongress besteht aus der führenden Partei zur Mehrheit. Das heißt also, da wird die führende Partei noch mal mächtiger gemacht, weil sie sogar für eine kommende Wahl schon bestimmt wieder Zuschnitt sein wird.
Mhm.
Es müsste Zufall sein, dass jetzt, ich wüsste gar nicht, wann diese nächste Volkszählung ist, zum Beispiel, wann diese nächste Bewohnerzählung ist, wenn jetzt zum Beispiel Biden gewählt wird, dann könnte er sozusagen durch die nächsten Verhandlungen dieses Gerrymandering festlegen, dass seine Folgewahl gesichert ist.
Ja, also für die Hörer mal so zum Beispiel, wenn man irgendwie 10 Wahlkreise hat, Und es würden theoretisch, das Beispiel wurde genannt, glaube ich, 50% Republikaner wählen und 50% Demokraten. Mhm. Dann könnte die Partei, die gerne gewählt werden will oder auch momentan an der Macht ist, das so regeln, dass zwar die, die eine Partei 4 Wahlmänner gewinnt, mhm, oder Wahlbezirke gewinnt, die können sie haushoch gewinnen. Mhm. Und alle anderen Bezirke schneiden sie so zu, dass die eigene Partei ganz knapp immer wieder gewinnt. Und somit haben sie 6-4 Wahlbezirke gewonnen. Hm. Und das wären dann halt aber the winner takes it all, alle.
Ganz wichtiges Stichwort. Winner takes it all heißt, dass der Gewinner, das bricht sich so ein bisschen runter. In einem Bundesstaat gibt es so und so viele Wahlkreise. Gewinnt man einen mehr als die Gegenpartei, gewinnt man den Bundesstaat, dann ist man sozusagen, dann geht man mit allen Wahlmännern, alle Wahlmänner gehen dann über in die gewinnende Partei, Demokraten oder Republikaner. Ja. Und auf Landesebene funktioniert das dann ähnlich. Je mehr Bundesstaaten man gewinnt, winner takes it all, gewinnt man einen Bundesstaat mehr als die Gegenpartei, wird man Präsident. So, jetzt gibt es dadurch, durch die Menge der Bewohner und Wahlberechtigten Verschiebung. Es gibt dadurch etwas, was wir nicht kennen, nämlich wir kennen sowas auch, aber es ist ja hier ganz klar, wer die meisten Stimmen bekommt.
Ja.
Das ist ja hier sehr eindeutig. Und das geht eben in den,
prozentual,
in den USA, eben wird es nicht so gerechnet durch das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Und da gibt es Bundesstaaten, wo die Stimme 3-4 Mal so viel wert ist, nämlich, ja, Colorado, Virginia, war es Florida nicht, Kalifornien.
Ohio ist immer ein wichtiger Staat.
Ohio, ne? Aber Ohio ist Swing, ne?
Genau, ja, ja. Das,
es gibt diese Swing States, wo nicht klar
Staat,
ist.
Ja, und es gibt andere Staaten, die seit 1964, kann man eigentlich sagen, okay, die werden, es gibt diese sogenannten Red States oder Blue States.
Genau.
Und da seit 1964 hat quasi noch kein Republikaner in so einem demokratischen...
Das ist quasi wie in Bayern die CSU.
Ja,
so, die wird da gewählt, genau, das weiß man, so, danke, tschüss. Und das sorgt aber dafür, dass dort in so einem Bundesstaaten gar kein Wahlkampf stattfindet. Das sehen die gar nicht. Also der Wahlkampf konzentriert sich auf diese
Swing States.
Auf die Swing States.
Oder Battleground States werden die auch genannt, weil, genau, sie da halt den Wahlkampf betreiben.
Genau, da müssen sie Wahlkampf machen, weil nicht klar ist, ob Republikaner oder Demokraten das Rennen für sich entscheiden werden. Da wird also sehr viel konzentriert und natürlich wird man 1-2 Mal in diese Superträgerstaaten. Es gibt zum Beispiel oben 3 Staaten, da entscheiden quasi fast 100.000 Menschen komplett darüber, wer Präsident wird. Weil das sind derartig wichtige Staaten, dass die sozusagen, wenn diese Staaten gewonnen sind, ja, dann gehen so viele Wahlmänner über,
ja, ja,
dass das reicht. Ne? Und, ja, und, also man braucht übrigens 538 Wahlmänner gibt es.
Genau.
Und 270 braucht man zum Gewinn.
Also Kalifornien hat mit 55 die meisten Wahlmänner.
Genau. Dann gibt es noch einen mit 39 und noch einen.
Genau.
Und
jeder Staat hat mindestens 3 Wahlmänner, habe ich gelesen. Genau. Und die übrigen werden nach Einwohnerzahl verteilt.
Genau.
Genau.
Und da ist es halt so, und da sieht man natürlich, wenn man so eine Staaten hat, jetzt mit Kalifornien 55 und dann gibt es noch einen mit Virginia hat 39, so weit die Welt. Und wenn man so eine Staaten abfasst, da hat man ja schon mal die halbe Miete drin.
Ja, ich hatte hier so ein Beispiel, ein Wahlmann in Montana repräsentiert 350.000 Wähler in Montana. In Kalifornien repräsentiert ein Wahlmann aber mehr als doppelt so, also mehr als 700.000 Wähler. Also insofern musst du in Kalifornien noch viel mehr Leute dazu überzeugen, um einen Wahlmann nur zu bekommen.
Und letztendlich muss man klar machen, wir haben jetzt ein paar Mal Wahlmann gesagt, das Wahlmännergremium,
Wahlfrauenwahldiverse, oder?
Genau, eine der wenigen Änderungen, die man in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, ist, dass es nur noch Wahlfrauen gibt. Das war auch nicht so selbstverständlich. Das Wahlmännergremium, ich nenne es jetzt mal so, weil es einfach sich besser spricht und weil jeder weiß, was gemeint ist. Also letztendlich ist es ja so, dass die Leute zur Wahl gehen, aber letztendlich die entscheidende Stimme zum Präsidenten hin wird gibt jemand für mich ab. Das ist so eine Natur, die ich als Wähler in Deutschland schon mal schwer vertragen kann. die mir ganz schwer verständlich ist.
Gut, im Prinzip haben wir das sozusagen auch eher mit dem Bundesrat dann, ne?
Also das ist aber zur Gesetzesverfassung.
Ja, ja, also aber
der Bundesrat setzt sich ja aus der Verteilung durch Deutschland zusammen wieder.
Das ja, aber da halt dann auch von denen, die von mir hier in Berlin in den Senat gewählt wurden. Hm. Und wenn entweder ist es meine Partei, die gewählt wurde, oder halt nicht meine Partei, die an der Macht ist. Hm. Und dann vertritt sie ja trotzdem die Meinung der Berliner, also auch meine.
Im Bundesrat.
Obwohl, im Bundesrat, ne?
Gut, okay. Das ist aber ein Verhältnis.
Aber das ist
ein demokratischer Vorgang.
Sowas von abgeschwächt im Verhältnis zu der Sache, was in Amerika da ist. Also, zumal da ja mit den, wenn in Kalifornien 28 Wahlmänner sozusagen republikanisch sind und 27 demokratisch, dann sind aber alle 55 Stimmen für die Republikaner dann.
Genau.
Und die 27 müssen sich dem beugen, sozusagen. Also
das ist schon komisch. Und die Zuteilung, und witzig ist, dass man rechtlich gar nicht gebunden ist an das, wofür man eintritt. Aber interessant ist, die Zuteilung der Wahlmänner wird im Fernsehen mehr geschaut wie die eigentliche Präsidentenwahl. Mhm. Weil da ja eigentlich schon, da ist die Schiene, die Weiche ja schon gestellt. Die Wahlmänner werden bestimmt. Das ist auch sehr komisch, dass sozusagen aus den, die, und was auch interessant ist, dass das, was du gerade erklärst, die Partei, die im Bundesstaat die einfache Mehrheit erreicht, bekommt alle Wahlmänner. Also das ist schon ein merkwürdiger Vorgang, dass bei einem, sage ich jetzt mal, 51-49%
das
gesagt wird, ja, dieser Staat gehört jetzt komplett dem, was? Nein.
Ja.
Nein. Ja, also das ist schon mal völlig unsinnig. Es gibt da diverse Ideen dazu. Wir wurden uns mal, komisches Beispiel jetzt, eckiges Beispiel, aber es vielleicht wird klar, worauf ich hinaus will. Wir hatten auch mal Angst, dass als ich in der Oberschule war, gab es ein Basketballturnier und jeder wollte natürlich spielen. Also war klar, wie machen wir das mit der Mannschaft? Und dann haben wir halt gesagt, okay, hör mal zu, wir nehmen alle Mannschaftsmitglieder, jeder, das machen wir per Zettel, stimmen. Der als erster Platz, also du schreibst einfach vom ersten bis zum zehnten Platz die Ziffer dahinter. Mhm. So. Und dann wird daraus, der mit den wenigsten Punkten ist halt der erste Platz. Der ist auf jeden Fall in der Mannschaft und. So. War so eine Negativwahl von der Wert her.
Okay.
Wir hatten noch 10 Punkte für den ersten. Wir haben es uns da ein bisschen einfach gemacht. 1 bis 10 Platzierung. Dadurch entstand, wer die wenigsten Wert hat, ist halt garantiert in der Mannschaft. Die ersten 6 waren halt sozusagen die Aufgestellten.
Okay.
Und so weiter. So, Rest war Ersatzspieler. So eine Idee gibt es bei den Präsidentschaftswahlen oder bei Kandidatenwahlen in den USA auch. Man will nämlich verhindern, dass man sich so auf einen konzentriert, auf so ein Ja-Nein-Prinzip oder der-der-Prinzip. Man müsste viel mehr aus diesem Winner-Takes-It-All raus. Das weiß man. Aber man kriegt es nicht geändert, weil die Gesetze keiner ändern will.
Aber guck mal, jetzt, weil du brauchst gerade so ein Basketball-Beispiel, also so ein, jetzt nimm doch mal die NBA. Wie läuft es denn da immer mit diesen Drafts ab? Also wenn sozusagen die jungen Spieler für die neuen Teams gewählt werden, läuft ja anders als bei uns als in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ne? Da fließen Gelder, da sind Verhandlungen und so. Und in Amerika ist es ja so, da stellen sich junge Spieler aus den Universitäten und aus dem Ausland zum Draft und die haben eine gewisse Bewertung durch die Einzelnen. Und,
durch ihre Vorspiele, genau.
Okay. Genau, und dann heißt es so, dann wird nach der Rangfolge, wie die letzte NBA-Saison ausgegangen ist, beginnend vom schlechtesten Team, die dürfen als erstes sich aus dem ganzen Pool draften.
Ja.
Also normalerweise würde man denken, da gibt es dann natürlich auch noch ein paar andere Regeln und dann fließen da auch noch mal ein paar, dass man Rechte dem anderen Verein abgibt oder so. Aber im Großen und Ganzen versuchen sie dort in der NBA oder auch in den anderen Ligen, die sie haben, eine gewisse Gerechtigkeit immer wieder zu erzeugen.
Komisch, dass es im Sport so ein hohes Thema ist.
Ja? Und man sieht ja auch, das ist im Basketball, die Teams, die mögliche Gewinner für die NBA sind, wenn du dir die letzten 20 Jahre anguckst, ist es eine unheimliche Vielfalt, wer NBA-Sieger geworden ist.
Ja.
Im Vergleich zur spanischen Fußballliga, zu ja. Deutschland, Bayern München und. Ne? Also insofern legen sie ja da einen unheimlichen Wert drauf.
Ja, vielleicht müssen wir uns davon trennen. Sport ist Fair Play und Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das sind alte Sprüche, die stimmen aber leider. Also da geht es um zu viel Macht. Es geht im Sport, geht es in Anführungsstrichen nur um Geld. In der Politik geht es noch um Anerkennung und Macht. Ne? Also ich glaube, das ist ein anderes Spiel. Die Frage ist ja auch immer wieder am Ende der Kette, wofür kämpft so eine Partei eigentlich? Oder wo sind die Wahlkampfthemen? Und ich habe mal die jetzigen Themen mir einfach mal rausgeschrieben. Im Grunde sind die Themen, die ich jetzt rausgeschrieben habe, auch die Themen, die eigentlich immer da sind. Also ich könnte dir die jetzt vorlesen und wir könnten in den letzten Jahrzehnten durchgehen und wir würden auf diese Wahlkampfthemen mal wieder stoßen, in abgeschwächter oder stärkerer Form. Ganz oben, du wirst es nicht glauben, Second Amendment to the US Constitution, der zweite Zusatzartikel der US-Verfassung, der das Recht auf Waffen regelt. Hab's vorhin schon mal erwähnt, Donald Trump wird nicht müde, bei der NRA aufzutauchen und denen klarzumachen, der Second Amendment wird nicht angetastet. Wir werden weiter das Recht auf Waffen. Weißt du, warum das verfassungsrechtlich so festgehakelt wurde? Warum dieses Recht auf Waffen da ist?
Nee, so kann
man nicht. Wollte erzeugen, die Gründerväter wollten eine, das ist jetzt ein komischer Begriff, aber man wollte das so, die Regierenden sollten Angst vor ihrem Volk haben. Das Volk sollte ein Kraftglied darstellen, was nicht wehrlos ist.
Haben sie auch geschafft, weil es wurden ja auch einige Präsidenten erschossen.
Also da wurde das jetzt, ja. Ja, okay. Also,
damit hast du jetzt nicht gerechnet.
Na, der kam ziemlich aus der Deckung. Also ist schwierig, weil Washington hätte nicht sein müssen. Aber gut, okay. Auch Kennedy hat sicher ein anderes Ziel gehabt in seinem Leben als das. Aber Tatsache ist, die Idee dahinter war vielleicht nicht die schlechteste. Die Auswirkungen eine ganz andere Form. Zumal diese ganze Geschichte musste ein paar Mal nachgebessert werden, weil sich die Art der Waffen ja auch verändert hat. Also als man früher von Waffen sprach, sprach man von Messern, von Säbeln.
Hieb- und Stichwaffen, ja.
Und man sprach von Flinten, und Revolvern, die man brauchte, um sich zu verteidigen oder auch um zu jagen. Also man wollte auch diesen Part. So, also ist auch immer so ein Thema, viele, gerade Republikaner, rechtfertigen den Besitz von Waffen immer noch mit dem Right to Hunt, mit dem Recht auf Jagd. Also jagen.
Jagen, nee. Also ich verstehe es durchaus, wenn wir hier von gefährlichen Tieren oder so reden, dann kann man sich unsere Folge mit dem Wolf nochmal anhören.
Ja.
Das ist sozusagen unser gefährlichstes Problem, was wir hier haben. Ja. Oder mal eine Wildschweinrotte oder so. Aber insofern müssen wir uns hier nicht Gedanken machen, dass wir uns selber vor irgendwelchen gefährlichen Tieren schützen müssen.
Naja, es gibt in den USA schon in einigen Bereichen in Wäldern schon mal ein Puma oder so. Die haben schon mal was, wo man
sich schützen könnte. Nicht nur in den Wäldern, also selbst in Beverly Hills oder so sind auch mehrere Wildkatzenarten. Also
auch die Geschichte in den Bereichen, wo Sümpfe sind und so mit Alligatoren oder.
Ja.
Also
ja, ja.
Ich will damit sagen, nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich finde die Rechtfertigung ein bisschen komisch und wir wissen auch aus den Nachrichten, wie sich das Waffenrecht immer wieder auswirkt. Und wenn man so weit geht, wenn man so weit ist in der Politik, dass sich Serien darüber lustig machen, ich erinnere gerne an den Spruch, den Donald Trump gebracht hat, der gesagt hat, wenn Schulen School-Shootings passieren, warum nicht Lehrer bewaffnen?
Ja, super.
Ist eine tolle Idee. Also wer schon mal einen durchschnittlichen Lehrer an einem VHS-Videorekorder gesehen hat, der möchte nicht, dass dieser Mensch eine Waffe bedient. Ja, also um Gottes Willen, warum denn?
Heute an einem Whiteboard oder
Smartboard. Ja, auch das ist genauso schlimm. Anderes Thema noch der ganzen Wahlkampfgeschichte ist immer wieder, und jetzt wirst du ein Déjà-vu erleben, die Wirtschaft. 79% der Wahlkampfthemen heißt Wirtschaft. Und jetzt lese ich dir den Inhalt vor. Ich kann es kurz machen.
Ja.
und dir wird was bekannt vorkommen. Hol noch mal Rocky de la Fuente raus. Nee, okay. Die andere Frau.
Joe Jorgensen.
Genau, Joe Jorgensen war für Steuersenkung und Abbau der staatlichen Einflüsse, richtig?
Ja.
Ja, ist ein Thema, kannst du alle 5 Jahre lesen. Ist ein Thema, immer wieder da, Abbau der staatlichen Einflüsse. Ich sehe gar nicht, dass der Staat so Einfluss auf deren Wirtschaft nimmt. Ich weiß gar nicht, wovon die sprechen. Und die Unternehmenssteuern, die sind okay, aber die sind nicht im Weltvergleich okay.
Ja,
also da können die alle mit leben. Ja, also da bin ich ein bisschen. Dann gibt es ein interessantes Thema.
Es bleibt genügend Geld für Parteispenden übrig.
Ja.
Sozusagen. Also,
genau. Anscheinend muss das funktionieren. Dann kommt ein Thema, was immer wieder kommt, und da ist auch ein interessantes Thema: Gesundheitsversorgung. Mhm. Also gut, bei Donald Trump ist das Wahlkampfthema Gesundheitsversorgung sehr einfach, bloß nicht Obamacare. Und als letztes Thema immer wieder genannt und auch ein Hauptthema: Kriminalität und Gewalt. So. Mhm. Natürlich jetzt nach Black Lives Matter und so, natürlich alles wieder ein bisschen stärker auf die Agenda gekommen. Interessant ist, Gesundheitsversorgung, Obama hat es probiert mit Obamacare, hat probiert eine staatliche Versicherung zu installieren, was nicht gut angenommen wurde. Jetzt muss man sehen, in der Ideologie der Amerikaner ist Gesundheitsversorgung auf Staatsebene gerne so wie Kommunismus. Hab einen Bekannten dazu gefragt und er sagt, naja, ist ja viel Quatsch. Und dann
hat er gesagt, naja. Da gibt es richtig Wahlwerbespots, haben sie auch gezeigt, die zeigen, dass es was Schlechtes ist, wenn alle in ein Gesundheitssystem einzahlen.
Ich habe mit einem Bekannten darüber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, wenn bei uns jemand ins Krankenhaus kommt und man stellt fest, der braucht eine OP,
dann kriegt er die.
Dann steht nicht im Raum, was sie kostet. Das interessiert gar keinen. Ob jetzt sie, also, oder eine Entbindung. Ja? Es gibt Menschen in den USA, die kriegen 3 Kinder und zahlen über ihre Kreditkartenschulden die Entbindung ihr Leben lang ab. Von den 3 Kindern. Weil man darf sich ja nicht kleinreden, eine Entbindung kann 10.000 Euro kosten. 10.000 bis 12.000, ist so normal.
Ja.
Mit allem Vor- und Danach.
Krankenhauskosten.
Ja, also auch
hast das eine Ganze. Frühgeburt.
Man muss ja sehen, da sind ja auch ein paar Männer beteiligt und ein paar Leute beteiligt. Männer, Quatsch, da sind ein paar Leute beteiligt.
Der
da
Mann
sind,
ist am Anfang meistens
ja, beteiligt. Ja, meistens sehr kurz beteiligt. Und dann, so. Also ist ja alles ein Riesenvorgang. So. Und da ist natürlich, trägt das Kosten. Und diese Kosten, die sind für uns in Deutschland gar kein Thema. Nee. Am Ende reichen wir eine Krankenkassenkarte rüber und werden behandelt. Natürlich mal besser,
wenn
privat, mal schlechter.
Wenn du privat versichert bist, dann kriegst du die Kosten ja noch eher noch mal mit, weil,
weil du die
Rechnung nach Hause kriegst und dann halt auch mal.
Du musst ja natürlich manchmal beim Zahnarzt Gedanken machen, ob du das alles so. Da gibt es Eigenanteile und auch bei der Brille. Es gibt ja, also klar, müssen wir auch mal Sachen bezahlen, aber im Großen und Ganzen, unsere Grundversorgung ist relativ gut gesichert und auf einem sehr guten Niveau. Und
keiner muss deswegen sein Haus verkaufen,
weil er eine OP braucht. Oder weil der Arbeitgeber ihn nicht versichert und er jetzt gerade nicht zum Zahnarzt gehen kann. Ja. Und auch mit demselben Bekannten habe ich darüber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, es gibt in seinem Heimatstaat Virginia eine Organisation, die mit Zelten ankommt, Zahnarztstühle reinstellt und dafür die Leute, die nicht versichert sind, Zahnversorgungen anbietet.
Und die Leute stellen sich da mit ihren Autos dann und weiß ich wie stundenlang an, damit sie dort eine Zahnversorgung Behandlung bekommen.
Kriegen, die sie entweder nur kleinteilig bezahlen müssen oder kostenfrei bekommen, einschließlich Zahnersatz und. Das ist auch ein Zahntechniker und das ist schon alles sehr gut organisiert.
Gefaulte Zähne gezogen werden können oder so.
Genau, weil sie es sich nicht leisten können. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist dritte Welt.
Ja.
Wenn man so weit geht, dass man in ein Zelt geht, um sich zahnärztlich behandeln zu lassen, das ist eher der Anschein einer dritten Welt, nicht eines hochorganisierten Industriestaates. Garantiert nicht. Und da gibt's, und jetzt diese Nachteile sah man schon. Jetzt habe ich eine Quizfrage.
Oh.
Wer war denn der erste Präsident, der eine landesweite Gesundheitsversorgung haben wollte?
Der erste, der eine landesweite haben wollte?
Ja.
Also ich würde sagen, es war dann schon im 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Ne? Mhm. Davor hat sich, glaube ich, noch keiner so groß Gedanken gemacht. Ich glaube, Kennedy hatte auch mal sowas, aber ich weiß es nicht.
Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt wollte das. gut, er war der Kriegspräsident und er hatte sich natürlich, ihm war klar, dass aus dem Krieg heraus viele Spätschäden kommen und dass da eine große Versorgung nötig sein wird. Mal von dem Zwang abgesehen, der ist damit nicht durchgekommen. Also wie man so eine Anti-Haltung gegen Versorgung haben kann, ob wir das manchmal übertreiben, darüber könnten wir uns jetzt auch streiten.
Und auch gerade mit den Veteranen, die sie sonst immer so hoch leben lassen.
Ja, oh, also,
oh, genau, und also ja. Ich habe es auch wirklich erlebt in Amerika. Wir waren ja schon zweimal da drüben, als Independence Day war, 4th of July, Unabhängigkeitstag. Und da wird die Nationalhymne gespielt und
also Feuerwerk.
Feuerwerk und da auf der Bühne. Und da haben sie gesagt, wir danken hier unseren Truppen und so. Dürfte man hier in Deutschland ja gar nicht machen, dass man sagt, alle mal aufstehen, die hier bei der Bundeswehr gedient haben. Ja.
Wenn du wieder abgeknallt werden willst.
Ja, und die Leute, die sagen, ich bleib lieber sitzen. Die sind dann da aufgestanden und da waren dann auch so ein paar alte Opas und da wurde applaudiert und gecheert, ne? Cheerleading sozusagen. Ja. Also thank you und also das war also für mich fand ich auch so wie dann die alten Leute, die da auch dann gebrechlich aufgestanden sind, auch ein Gänsehautmoment, muss ich ehrlich sagen. Aber da lassen sie sie hochleben. Aber im gleichen Atemzug, wenn du sagst, wenn er sich jetzt melden würde, ich hätte gern mal eine Arztbehandlung, ja, er setzt sich mal jetzt wieder hin.
Nein,
kommt es rüber.
Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben.
Genau, ne?
Also ja, das ist ja eben der widersinnige Punkt. Auf der einen Seite die Veteranen und Thank to our Troops und so. Und auf der anderen Seite aber halt, jetzt sind wir zwar, gleiten wir gerade ins andere Thema ab, auf der anderen Seite aber so ein nicht zu wahrhaben zu wollen, dass die Leute PTSD haben, weil sie in einem Kriegseinsatz waren. Mhm. Also dieses posttraumatische Stress- und Belastungssyndrom. Mhm. Dazu sagen, ja, ob es das gibt. Ja, natürlich.
Ja,
also klar. Gut, aber auch da ein sehr großer Schachzug. Trump hat eins richtig gemacht. Trump ist gewählt worden und hat erstmal allen öffentlichen Bediensteten schön das Gehalt erhöht. Mhm. Das ist natürlich ein geiler Schachzug, weil da kommt man natürlich an seine Zielgruppe sehr gut ran. Das ist so ein Geschenke-Onkel-Prinzip und Obama hatte davor 8 Jahre gar nichts erhöht. Da hat er natürlich den Leuten ein riesen Geschenk gemacht und hat natürlich für so einen Stimmungsverstärker gesorgt, wo gesagt wurde, na seht mal, der hält wenigstens ein. Das ist übrigens eins.
Das ist aber mal eine schlaue Investition, oder? Also von Trump. Weil, aus seiner Sicht, weil wie wir ja vorhin gesagt haben, diejenigen, die schon mal Straftäter waren, sind wahrscheinlich ja auch die sozial Schwächeren. Diejenigen, die also am ehesten auch das Geld bräuchten, aber denen musst du ja nichts bieten, weil die dürfen eh nicht wählen.
Genau. Also. Wir wollen am Schluss der Sendung kurz noch vielleicht so einen kleinen Abriss machen zu Trump als Person. Ich weiß noch nicht, ob wir eine Sendung der so Trump nach der Wahl mal machen werden. Das wäre auch interessant, weil da auch viele interessante Vorgänge kamen, die locker eine Sendung füllen. Trump ist gewählt worden mit dem Spruch, auch habe ich selbst gehört, Hillary hätte uns nur belogen, Trump hat bisher alles eingehalten, was er versprochen hat. Das ist nicht schwer, weil so viel hat er nicht versprochen. Und das, was er eingehalten hat, hat er auch vorher gar nicht versprochen. Also die Gehaltserhöhung hat er nicht versprochen, die hat er gemacht. Da freuen sich jetzt alle, da kann man sich dann im Nachhinein schönreden. Und Trump hat über sich selbst gesagt...
Er hat ein bisschen eine Mauer gebaut, ne? Also,
aber nicht viel.
Allerdings hat er ja gesagt, dass die Mexikaner die zahlen sollen.
Ja,
das hat, glaube ich, nie so ganz geklappt.
Die haben den Check noch nicht rübergeschickt und deswegen baut er noch nicht.
Das dauert wahrscheinlich so ein bisschen.
Der Mexikaner an sich ist vielleicht langsam, das ist kein Rassismus.
Vielleicht hat der Rocky de la Fuente da
Rocky de la Fuente einen guten Draht und kann mal darüber winken. Ja. Was Trump über sich selber gesagt hat, ist, I'm a dealmaker. Und das umschreibt eigentlich genau das, warum dieser Mensch kein Präsident sein sollte und man ihn auch nicht wiederwählen sollte. Man braucht in der Politik keine Dealmaker. Deal ist immer, ich kann mein Geschäft nicht überzeugend anbringen. Dann brauche ich einen Deal. Wenn ich überzeugend bin, brauche ich keinen Deal.
Ja.
Dann wählt man mich. Genau für die Sache.
Ja. Oder ich muss so knallhart sein, dass ich den anderen damit unter Druck setzen kann. Also nur mit Druck... finde ich, ist auch keine gute Politik.
Machen wir den Schluss zu, machen wir den Sack zu. Kurze Ausblick oder einfach Tipp, Trump oder Biden?
Rocky Della Fuente haben wir so.
Also der Name. Ich würde auch
ja, gut, also,
ich bin auch für Rocky Della Fuente.
Also deine Einschätzung, ich war mit meiner Familie zu Weihnachten 2018, 19 in Amerika und auch nochmal im Sommer 2019. Mhm. Damals konnte man noch reisen ohne Corona. Und dort habe ich den Wahlkampf, den Vorwahlkampf, wo die Demokraten ja erstmal ihren Kandidaten sozusagen ausgefochten haben, wo sie sich ja erstmal untereinander zerfleischt haben quasi, ja. Ne? Ausgefochten. Ursprünglich, als ich gesehen hatte, hatte ich hier im Vorgespräch auch gesagt, ist ein 78-jähriger Sanders und ein 77-jähriger Biden. Ach, doch nicht schon wieder so eine alten Säcke. Mhm. Und dann von den 24 Kandidaten hatte ich so 4, 5 Favoriten dann schon so, die von mir von der Vita her zugesagt haben. Dann habe ich die Fernsehduelle von den 24 gesehen. Mhm. Das waren zwei Fernsehduelle A12. Und danach musste ich dann allerdings sagen, dass ausgerechnet die beiden Ältesten, wo ich vorher gesagt habe, auch nee, nicht schon wieder, für mich den besten Eindruck gemacht haben. Und Sanders und Biden waren da doch meine Favoriten schon. Und ja, also nicht Trump.
Das ist mein Name. Das ist dein Tipp? Nicht Trump ist dein Tipp oder ist das deine Hoffnung?
Meine Hoffnung ist es, ja. Also ja. Und ja, also wenn alles mit Rechten, nicht mit Rechten, wenn alles richtig läuft und rechtmäßig läuft, müsste es eigentlich Biden werden.
Hm. Dann bin ich leider auf der Gegenposition, tut mir leid. Trotz allem, man wird es heute rausgehört haben. Ich bin nicht unbedingt der Befürworter von Trump, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, ohne leider jetzt, ich glaube, er wird seine Wiederwahl bestätigen können. Ein paar Schachzüge, die er gemacht hat, waren nicht schlecht. Er ist leider mit den Medien sehr gut im Umgang. Ich glaube, dass das, was uns negativ an ihm auffällt, dort drüben positiv veranschlagt wird, nämlich seinem ersten TV-Duell, dieses Pitbull-Verhalten, dieses ständige Unterbrechen, dieses sich benehmen wie der Mobber vom Schulhof, kommt leider bei den Amerikanern besser an als bei uns und zeigt angeblich eine Stärke. Für mich zeigt es eine völlige Kommunikationslosigkeit. Also die sehen das ein bisschen anders. Ich bin leider der Meinung, Trump wird es nochmal tun.
Obwohl Biden für mich das eigentlich auch symbolisiert, wie ich einen Präsidenten auch demokratisch, ist er ja sowieso laut Partei, aber halt auch in der Ausdrucksweise demokratisch.
Und er zeigt ein bisschen, auch dem Alter geschuldet, er zeigt ein bisschen mehr Altersweisheit.
Ja. Also mir gefällt es auch nicht, wenn Politiker sozusagen zu demokratisch sind und sozusagen
alles
jede Antwort so zerreden, dass es alles nur noch weichgekocht ist und alles quasi wieder möglich ist. Ne? Eine Meinung muss man schon haben. Aber so, ja, nee, da kommt mir Biden staatsmännischer vor als Donald Trump.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich finde, wir können es damit heute beschließen. Wir werden an dem Ergebnis nochmal Rückschau aufnehmen. Wenn dann der Präsident gewählt ist, werden wir diese Fetzen, die wir heute hatten, nochmal gegensprechen. Mark hofft, es wird der weise Biden. Ich glaube, der Karottenfarbene macht es nochmal.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht, also ich habe ja gesagt, wenn alles normal zugehen würde, müsste es Biden sein.
Ja.
Aber wir haben ja ein paar Dinge besprochen, dass es eventuell nicht alles normal läuft oder er hat ja angekündigt, dass er eventuell nicht mal freiwillig den Stuhl räumen will.
Ja, wir werden sehen, wessen Hoffnung erfüllt wird. Das war's mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Empfehlt uns, teilt uns, liked uns, Schreibt uns Nachrichten. Ihr habt da die freie Wahl. Wir werden alles in die Sendung aufnehmen, was wir bekommen. Und über Instagram, medienlos, der Podcast, kann man uns kontaktieren. Ja, war eine wunderschöne Sendung. Ich danke dir, Marc, war prima.
Gern geschehen, ich danke dir auch.
Es war mir ein Fest. Hier war Markus Bosinski im Gespräch mit Marc Domagala. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.